Schweizer Amerika.
News from the Sister Republic. A University of St. Gallen podcast by Claudia Brühwiler. Grüezi miteinander and welcome to another episode of Views from the Sister Republic. Today in German, because we're speaking about the relationship between the Sister Republics, die USA und die Schweiz. Das Verhältnis zwischen der USA und der Schweiz scheint nach einem Jahr unter Trump 2.0 angespannt, kühl und unsicher. Ausgerechnet zum Nationalfeiertag 2025 erreichte die Schweiz die Botschaft, dass die Zollverhandlungen gescheitert, dass für das Land weiterhin schlechtere Handelsvoraussetzungen als beispielsweise für die EU-Mitgliedstaaten gelten würden. Auch die Einigung vom November wurde nicht überall als Erfolg gefeiert. Von Goldbarren oder Oligarchendiplomatie war die Rede, als eine Gruppe Schweizer Wirtschaftsführer mit Präsident Donald J. Trump das amerikanische Zollregime diskutierten. Nun, wie steht es wirklich um die Schweizer Wirtschaftsbeziehungen zu den USA unter Trump 2.0? Wie gut, wie schlecht ist der neue Zolldeal? Und was hat 2026 für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und den USA in petto? Kaum jemand kann die Lage besser einordnen als Dr. Rahul Sagal. Hallo Rahul.
Hi, hallo Claudia.
Rahul, du bist im Moment der CEO der Swiss American Chamber of Commerce, also der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer. Und, das ist für uns fast noch wichtiger, du bist dreifacher HSG-Alumnus. Du hast sowohl ein Lizenziat in BWL als auch in JUS und darauf auch noch eine Dissertation folgen lassen unter dem Titel Foreign Direct Investment Decision Making Processes, The Case of Swiss Companies in India. India, not the US. Wie kommt es, dass du nun CEO der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer bist und nicht jener für Indien?
Vielen Dank, Claudia, für die Einladung, dass ich hier mit dir sprechen darf. Ich freue mich sehr. Ich bin auch dankbar für die freundliche Einleitung. Zu deiner ersten Frage. Ich habe natürlich einen sehr starken Indien-Bezug, aber ich habe auch einen ziemlich starken amerikanischen Bezug. Also ich habe sehr viel Familie in den USA. Ich habe verschiedentlich dort gelebt. Ich war auch unter der ersten Trump-Administration, habe ich in Washington auf der Schweizer Botschaft gearbeitet als Chef für Finanzen und Steuern und habe dann auch in den folgenden Jahren relativ intensiv mit den Amerikanern verhandelt, zum Beispiel zu FATCA, zum Beispiel das Doppelbesteuerungsabkommen und so weiter. Also ich habe einen starken Indien-Bezug, habe einen starken amerikanischen Bezug. Der Indien-Bezug ist natürlich, ich habe 5 Jahre auch in Indien gelebt, als ich für Ritter und Autoneum in Indien gearbeitet habe, bevor ich den Konkur-Diplomatik gemacht habe.
Also du hast es bereits erwähnt, du bist wirklich so ein Brückenbauer auch zwischen der Welt der Diplomatie, der Bundesverwaltung und der Privatwirtschaft. Du hast in deinem Erfahrungsrucksack wirklich beides, vor allem eben auch ganz wichtig aus den USA. Nun vereinst du das in gewisser Weise in deiner Funktion als CEO der AmCham. Kannst du noch kurz erläutern, was die AmCham ist? Ich glaube, viele hören immer von der Handelskammer, sehen dich am Fernsehen, hören deine Einordnung. Aber ob wirklich alle verstehen, respektive wissen, was die AmCham macht, bin ich nicht so sicher.
Sehr gut, danke für diese Frage. Also erstens, wir sind ein Verein in Zürich. Wir sind der größte Verein für multinationale Firmen in der Schweiz. Wir haben 1500 Mitglieder. Die meisten, also 70% sind Schweizer Firmen und 30% sind amerikanische. Und die Größe ist völlig variabel. Also wir haben von Kleinstfirmen bis zu den ganz großen Firmen. Wir haben auch sehr eine breite Struktur im Sinne der Sektoren. Wir wollen bewusst uns nicht auf bestimmte Sektoren fokussieren, sondern einfach auf ein US-Interesse. Das zweite wichtige Element ist, dass wir kein Geld haben, weder von der amerikanischen Regierung noch von den Schweizer Behörden. Also wir sind völlig unabhängig. Als nicht gewinnstrebiger Verein haben wir wirklich eigentlich einen, ich würde nicht sagen einen, also es ist ein Lobbyzweck grundsätzlich. Und wofür lobbyieren wir? Wir lobbyieren einerseits dafür, dass die Beziehungen zwischen den USA und der Schweiz auf wirtschaftlicher Ebene möglichst hindernislos verläuft. Das heißt zum Beispiel eben möglichst keine Zölle in beide Richtungen. Das heißt möglichst, also einer meiner Lieblingsthemen ist das Doppelbesteuerungsabkommen, das zum Beispiel auf den Kapitalverkehr nicht besteuert wird, aber auch Visa-Fragen zum Beispiel, dass man schaut, dass Lehrlinge, Schweizer Lehrlinge ohne Probleme in den USA bei den Schweizer Tochtergesellschaften arbeiten können, aber auch US-Firmen ihre Mitarbeitenden in die Schweiz schicken können. Also das ist mal ein Teil, das ist das Bilaterale. Der zweite große Teil unserer raison d'être ist die Schweiz als Standort für multinationale Firmen attraktiv zu behalten. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil in der Schweiz werden von multinationalen Firmen werden 54% der Unternehmenssteuern bezahlt. Also das sind anzahlmäßig nur 6% der Unternehmungen. Ich kenne meine Zahlen auswendig. Diese 6% der Unternehmungen, die beschäftigen über 25% der Leute in der Schweiz, steuern etwa 40% zur Schweizer BIP, Bruttoinlandprodukt, bei und bezahlen etwa 54% der Steuern in der Schweiz. Das heißt, unser Wohlergehen hängt eben von diesen Firmen ab. Und wenn man dann die amerikanischen Firmen daraus herausnimmt, steuermäßig bei diesen Unternehmenssteuer bezahlen etwa 50% dieser Unternehmenssteuer in Schweizer Firmen und die nächsten 35-40% sind von amerikanischen Unternehmungen bezahlt. Das heißt, wenn es nicht attraktiv ist, in der Schweiz einen Standort zu haben, dann haben wir auch für die Finanzierung unseres Sozialstaates, unserer Kinderkrippen, unserer Infrastruktur eben auch eine zusätzliche Herausforderung. Also deswegen die Schweiz attraktiv behalten. Und das Dritte ist einfach, dass wir sicherlich das relevanteste Netzwerk zwischen der Schweiz und USA pflegen in Sachen Wirtschaft, Behörden, Gesellschaft. Und das ist ein sehr wichtiges Element, weil ich glaube, trotzdem, was man liest in den Medien, da sind viele Schweizer noch Fan der USA und die Amerikaner, wie du das wahrscheinlich auch sehr gut weißt, sowieso auch Fan von der Schweiz.
Wenn sie sie denn finden
auf der Weltkarte. Genau, also das sind so unsere drei Ziele. Ich erspare dir das, wie wir das erreichen. Darüber können wir später sprechen, aber das ist das, was wir grundsätzlich machen.
Du hast es bereits erwähnt, die mediale Berichterstattung gibt uns den Eindruck, dass die Schweiz nichts mehr von Amerika wissen will, respektive Herr und Frau Schweizer da einigermaßen verstimmt sind, um es gelinde auszudrücken. Und einen großen Anteil daran hat tatsächlich die Entwicklung der amerikanischen Wirtschaftspolitik. Also du hast ja 2024 im Sommer noch in der Ära Biden dein Amt antreten dürfen als CEO der AmCham. Was sehr präsent im Wahlkampf fast viel über die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft unter den beiden Kandidaten, damals dann schnell Kamala Harris und Trump, gesprochen. Und dann kam die Realität Trump 2.0. Wenn du jetzt zurückschaust auf diesen Anfang der zweiten Amtszeit, weil daran müssen wir uns ja immer wieder erinnern, es ist immer noch der Anfang, es ist das erste Jahr erst unter Trump 2.0. Was waren für dich die überraschendsten Entwicklungen wirtschaftspolitisch?
Also ein Teil ist sicherlich dieser sogenannte Liberation Day, an welchem Trump diese Wandtafel oder diese Tafel hochgehalten hat und dann verschiedenste Länder mit verschiedenen hohen Zollsätzen belastet hat. Oder weil dort, so wie ich das eigentlich auch verstanden hatte, und ich war dort in regelmäßigem Austausch mit Washington, gab es also ein bisschen zwei Schulen. Die eine Schule war, okay, wir schauen, was andere Länder mit uns machen, was haben sie für Zölle, was haben sie für nicht-tarifäre Maßnahmen, und wir definieren einen Zollsatz. Und in dieser Vorphase von dem 2. April gab es auch eine Konsultationsperiode. Da haben wir beispielsweise einen Brief geschrieben und gesagt, hey, 99,3% der amerikanischen Produkte oder Waren, die in die Schweiz kommen, kommen zollfrei hinein. Wie es eben die anderen guten Geschichten, wir sind die sechstgrößten Investoren, die größten Forschung und Entwicklung, all diese Sachen. Und dachten, dass das wahrscheinlich so angeschaut werden wird. Es gab auch einen Report, der gesagt hat, okay, die Schweiz hat einen geschützten Landwirtschaftsbereich, sie hat verschiedene andere Subventionen, aber grundsätzlich nicht top, aber nicht schlecht. Und dann kam diese, wie ich sie nenne, Milchbüchli-Rechnung, und die wurde dann eigentlich wirklich, die hat dann ja auch an der Börse zu einem gewissen Schock geführt und kam dann ziemlich schnell wieder zurück, indem er dann 90 Tage einen Waffenstillstand einberufen hat für Verhandlungen. Auch dort, dass die Schweiz bei 31% war, haben wir gesagt, gut, wir wurden gleich behandelt wie alle anderen, aber nicht schlechter, was okay ist im Sinne von, jetzt schauen wir, wie wir jetzt weiterkommen mit dem. Aber was dann danach passiert war, nach diesem Telefonat, oder, also vielleicht, ich muss doch auch sagen, oder, wir waren bei einem, die Schweiz war bei 31%. Dann ist die Schweiz auf 10% runtergekommen, wie die meisten anderen Länder. Aber das war ein Moratorium für 90 Tage. Das heißt, grundsätzlich ohne weitere Aktivitäten der Schweiz hätte es sein können, dass wir dann Ende Juli, Anfang August wieder auf 31% hochgekommen wäre. Und das wollten wir ja verhindern. Und das haben wir ja auch verhindert, nur ging es dann in die falsche Richtung. Es ging anstatt runter, ging es noch höher. Und das war sicherlich die zweite große Überraschung, weil dort war es ja nicht mehr nur der Fall, dass die Schweiz einen hohen Zollsatz hatte, sondern die Schweiz war klar, wie man auf Englisch sagt, singled out. Oder wir waren irgendwo auf dem Zollsatz bei Irak, Myanmar und Syrien. Mit dem möchte ich nicht sagen, dass diese Länder das verdient hätten und wir nicht. Aber als westliches Industrieland, das sich eigentlich als Sister Republics, du hast es erwähnt, fühlt und die eigentlich, also wir führen eine sehr faire Partnerschaft mit den Amerikanern, wir unterstützen sie in vielen Bereichen, Iran, Dossier, Kuba etc. etc. als einige Beispiele, waren wir schon sehr, sehr überrascht. Und dass es dann auch noch so lange gedauert hat, bis man dann Zugang gefunden hat, um wieder mal zu sprechen und zu sagen, hey, langfristig, das wird uns zerstören, jedenfalls unseren Industriesektor, unsere MEM-Industrie.
Du hast ja sehr direkte Erfahrung von der Regierung Trump 1.0 gehabt, konntest daher deine Erwartungen auch mit im Blick auf eine sehr direkte Erfahrung, eine unmittelbare Erfahrung aus Verhandlungen mit der damaligen Administration ziehen. Wie erklärst du dir diese Wirtschaftspolitik? Finden wir Anzeichen schon in Trump 1.0, die uns diesen Kurs erschließen? Oder gibt es andere Schlüssel, die du siehst, die einem das erklären können, warum man plötzlich mit so einer, wie du es so wunderbar genannt hast, Milchbüchli-Rechnung daherkommt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also aus meiner Sicht gibt es schon einige Punkte und Anzeichen, die man nicht aus Acht lassen kann. Nummer eins ist, Trump hat schon in den 90er Jahren ja gesagt, dass es gehe nicht an, dass die Amerikaner, dass die amerikanische Wirtschaft quasi für alle offen sei und sie können nicht mal ihre Produkte ins Ausland exportieren. Konkret hat er beispielsweise damals in den 90er Jahren Japan erwähnt. Er hat gesagt, japanische Autos, die können einfach in die USA kommen, aber wir USA können kein einziges Auto in Japan verkaufen. Und dann hat er auch ganz klar gesagt, ja, das ist unsere Schuld als USA, das ist nicht die Japaner, die haben einfach gut verhandelt. Also das war etwas, das ihn wahnsinnig gestört hat. Und das hat man ja dann immer wieder auch gehört, während der ersten Trump-Präsidentschaft beispielsweise, hat er dann immer wieder erwähnt, zu Recht zum Beispiel, dass deutsche Autos zu 2,5% Zoll in die USA gehen können, aber amerikanische Autos 10%, also das Zoll bezahlen müssen, um nach Deutschland zu kommen. Das ist doch viermal höher und SUVs ist sogar 25%, also zehnmal höher. Und das sind Sachen, die grundsätzlich nicht fair sind. Er hat auch während seiner in den 90er Jahren erwähnt, dass beispielsweise es aus seiner Sicht keinen Sinn macht, dass die USA die Verteidigung anderer reichen Länder übernehme. Damals hat er konkret Kuwait erwähnt und Japan. Er hat gesagt, hey, wir bezahlen, er hat gesagt, 200 Milliarden pro Jahr, um diese beiden reichen Länder zu beschützen. Warum machen wir das überhaupt? Also es gibt einige Sachen, wir können dann vielleicht noch sprechen, warum es damals Sinn gemacht hat, dass zum Beispiel deutsche und japanische Autos zu tiefen Zöllen in die USA gehen konnten. Aber es gab einige Punkte, die er schon lange, um ein unschönes Wort zu sagen, auf dem Kicker hatte. Er hat versucht, gewisse Sachen in seiner ersten Amtszeit umzusetzen. Aber wie wir beide wissen, war natürlich die erste Amtszeit geprägt von Trial and Error. Im Sinne von, er kam unvorbereitet in diese Präsidentschaft. Er hatte sein Team nicht zusammen. Er kannte Washington überhaupt nicht. Oder? Das ist etwas, das man nicht unterschätzen darf. Oder auch als jemand wie ich, der beim 11 Jahre beim Bund, aber wenn man nicht weiß, wie die Systeme funktionieren, ist es wahnsinnig schwierig, etwas weit zu bringen, wenn grundsätzlich die größere Masse der Leute das nicht unterstützen, sage ich mal so. Und jetzt fast forward zu seiner zweiten Amtszeit. Ich glaube, viele Ziele sind gleich geblieben. Aus meiner Sicht ist er einfach radikaler geworden, weil er sieht, dass er A, keine Zeit hat und B, wenn er nicht, auch um das vielleicht ein bisschen nicht ganz schön zu bezeichnen, nicht einfach mal einen Reset macht oder einfach mal reinschlägt, dann bewegt sich das System oder die Sache nicht. Also diese zwei Elemente finde ich sehr wichtig. Zeit, er ist der älteste Präsident, der je das US-Präsidentenamt angetreten hat. Und er hat ja auch gesehen, wie Joe Biden am Anfang seiner Amtszeit ausgesehen hat und am Ende seiner Amtszeit. Also das geht ja nicht linear. Er hat im Moment beide Kammern bei sich, Senat und Repräsentantenhaus. Er hat einen konservativen Supreme Court, von denen er einige Richter selbst ernannt hat. Er hat alle Swing States gewonnen. Also von dem her, er ist jetzt Peak Time. Also es gibt sogar gewisse, eben, The Economist hat ja schon mal einen Artikel geschrieben, muss ich sagen, has he already peaked? Aber ja, es ist für ihn Peak Time. Wenn er schon nur die Midterms im nächsten November verliert, wird er geschwächt sein. Es wird die Hälfte der Republikaner geben, die sagen, ja, du hast keine gute Wirtschaftspolitik gemacht und so. Er wird eine Lebrack sein, oder? Also darum muss er so schnell wie möglich sein. Und das zweite Element ist, glaube ich, schon, dass jemand wie er, wie viele Konservative im Übrigen, finden, es braucht einen System Reset. Und ein System Reset kann man natürlich nicht machen, indem man langsam ein bisschen die Ecken abrundet und langsam mal eine Person austauscht, sondern wenn man nur 1,5 Jahre Zeit hat, dann muss man halt voll rein. Voilà. Also das, ich glaube, es ist schon eine Weiterentwicklung und eine konsequente Fortsetzung von dem, was er als richtig aus meiner Sicht für das Land erachtet.
Wobei ich möchte einfügen, die Idee eines System Resets ist eigentlich total unkonservativ. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Um mal kurz die Perspektive zu wechseln, wir haben jetzt geschaut, was ist die Logik dahinter, respektive warum haben wir das auch mit einem solchen Furor nun erlebt in diesem Jahr, diese Bemühungen um ein wirtschaftspolitisches Reset, um den Terminus zu verwenden, den du gebracht hast. Was konntet ihr als MChem in dieser Phase leisten? Weil ihr seid nicht Teil der Schweizer Bundesregierung, der Bundesverwaltung. Ihr seid Interessenvertreter. Konntet ihr euch dennoch irgendwo einbringen, auch mit euren Netzwerken in die Verhandlungen?
Ja, also wir haben verschiedene Sachen gemacht. Also das eine ist natürlich einfach der sehr enge Austausch, primär mit dem SECO. Informationen, was machen Unternehmungen. Ich habe natürlich eine ganz andere Klientel um mich herum. Ich habe Anwälte, die in Washington sitzen, mit denen ich die ganze Zeit in Kontakt bin. Ich bin in Kontakt mit der US Chamber of Commerce. Ich kenne viele Lobbyisten. Also, dass diese Informationen zum Beispiel geteilt werden mit den relevanten Leuten, zum Beispiel in Bern, weil die Insights, die sind natürlich vor Ort viel, viel stärker. Das Zweite ist, ich war mehrere Male in Washington und habe verschiedene Leute getroffen, um natürlich für die Schweiz zu lobbyieren, jetzt sehr einfach gesagt, aber auch eben um gewisse Bilder der Schweiz, die man teilweise hat, zu korrigieren. Also wir sind nicht einfach ein reiches Exportland, sondern wir stellen wirklich richtige Güter her, die Investitionen zum Beispiel. Das war am Anfang ein großes Thema, die Investitionen der Schweiz in den USA sind nicht primär Portfolio-Investitionen, also dass wir irgendwie ein Hotel kaufen oder ein Spielcasino, sondern dass das Schweizer Firmen sind, die Fabriken bauen, Forschung und Entwicklung betreiben und uns und so weiter und so fort. Also das ist mal ein Teil. Ein zweiter Teil ist, wir haben sehr früh in diesem Prozess, also im letzten Februar schon bevor, also als die Schweiz noch im Schnitt 2,2% Zölle hatte für die Produkte in die USA, haben das gewichtet, haben wir eine Umfrage bei unseren Mitgliedern gemacht, um zu schauen, auf wie viel Investitionen sie kommen in den nächsten 5 Jahren. Und da sind wir damals schon, und eben das war ohne Druck, das heißt, es war nicht politisch motiviert, waren wir schon auf 55 Milliarden gekommen. Das heißt, wenn man und dann kamen natürlich noch, als wir dann bei 31 und 39 und die Diskussion losgingen, die wir damals gar nicht ahnten, kamen natürlich noch viele und gesagt, ich habe auch doch und so. Und so kamen wir dann relativ problemlos auf diese 200 Milliarden. Also die Liste, die führen wir. Das ist, weil da geht es natürlich auch um Firmengeheimnisse, Betriebsgeheimnisse. Ja. Es will ja nicht jeder wissen wollen, dass sein Konkurrent weiß, dass sie eine Expansion in den USA planen zum Beispiel, was und wie viel Geld und welche Funktionen, das ist völlig normal. Was wir auch gemacht haben, ist beispielsweise in Bundesstaaten, in denen wir gute Kontakte hatten, nachdem die 39% da waren, nach Unterstützung gefragt haben. Also das konkret heißt das zum Beispiel republikanische Gouverneure, republikanische Senatoren und so weiter, die wir wissen, dass sie nahe bei Trump sind, dass wir denen sagen, hey, weil die waren oft auch so, ja, wir können es nicht erklären, dass wir ihnen quasi Munition gegeben haben, dass meinen sie einen Treffen von Trumps Team oder Trump selbst, dass sie ihm das sagen. Wir hatten also ein konkretes Beispiel, weil wir hatten in Genf, das war nicht von uns organisiert, aber es gab kamen so 30 US Congressmen and Women, und da war zum Beispiel auch der Vorsitzende des Swiss Caucus war dort, und das war, glaube ich, gerade am 3., 4. August, also gerade nach diesen 39%. Und dann habe ich mit diesem gesprochen, und dann hat er in dieser Minute hat er dann Trump ein SMS geschrieben, und Trump hat dann auch zurückgeschrieben, thanks, nein, ich will jetzt den Namen nicht sagen. Er hat dann nicht gesagt, ja, nein, was auch immer, aber er hat gesagt, thanks, nein. Also ja, also es ist ein großer, intensiver, langer Prozess, und dann hat auch in die andere Richtung, oder? Dann kommt natürlich auch die Erklärung von dem, was geschieht für unsere Mitglieder, weil die meisten Mitglieder, außer sie haben einen riesen Public Affairs Apparat, die haben ja keine Ahnung, was wirklich läuft. Oder? Und da haben wir Briefings gemacht, und eben die Mediensachen haben natürlich auch versucht, dazu beizutragen.
Wenn wir auf die 39% zurückkommen, ganz kurz, was war deiner Meinung nach die Ursache, dass wir plötzlich noch schlechter dastanden? Gab es Fehler auf Seiten der Schweizer Verhandler? Lag es daran, dass man das falsche Narrativ gepusht hat? War es schlicht zu wenig Zeit, um das Bild der Schweizer Wirtschaft korrekt rüberzubringen. Woran lag es?
Ja, also ich glaube, das werden wir nie abschließend wissen, außer wir fragen Trump, weil nicht mal die nahe bei ihm sind, wissen das wirklich. Ich glaube, was wir sagen können, ist, dass das Telefonat nicht gut lief, weil unsere damalige Bundespräsidentin hat wirklich gerade nach dem Telefonat getweetet, es wird kein Handelsabkommen mit den USA geben. Das heißt für mich, wenn man das umkehrt, dass das Telefonat so klar gewesen ist, dass er wahrscheinlich gesagt hat, no, I'm sorry, es gibt nichts. Und das ist ja auch eine Aussage, oder? Weil mein Trump ist ja aus meiner Sicht ein Spieler, oder? Er würde sich am liebsten so viele Optionen offen lassen wie nur möglich. Also das ist eine von dem her, ich glaube, ja, das Telefonat ging nicht gut. Wäre es sowieso so gekommen, keine Ahnung, haben wir das falsche Messaging benutzt? Ich glaube, sicher nicht mit den Hauptverhandlern. Also die Hauptverhandler sind der US Trade Representative, die sind ja eigentlich zuständig. Also alles, was wir je geschrieben haben mit diesen hohen Durchschnittslöhnen und Investitionen und 99,3%, das wissen die alle. Also dort ist das sicher angekommen. Jetzt hatte Trump vielleicht ein anderes Bild von der Schweiz noch im August im Sinne von, oder wir sind ja ein vulnerables Ziel. Wir sind reich, wir sind alleine, oder? Das sind zwei sehr wichtige Elemente und das macht uns, und wir sind schwach in Anführungs- und Schlusszeichen, oder? Also wir haben ja, und das haben wir jetzt auch gesehen, es gab diese 39%. Für uns war das ja als Schweiz nicht gut, aber angenommen jetzt, Trump hätte jetzt gedacht, hey, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, jetzt lassen wir das mal so. Für die Amerikaner wäre das völlig irrelevant gewesen. Also natürlich hier und da hätte es gewisse gefunden, ah, ich muss jetzt Produktion umstellen, aber weil am Ende für die Amerikaner wäre das völlig egal gewesen.
Du nennst Trump einen Spieler. Die Schweiz hat die Spielstrategie vielleicht auch ein bisschen geändert. Du hast schon erzählt, wie ihr Daten gesammelt habt, damit man am Ende wusste, wie viele Chips man bezüglich Investitionsversprechen hinlegen konnte. Und man hat auch ein wenig das Personal, das mitspielt, nach außen auch verändert. Und dann kommen wir zu diesem berühmten Moment, der selbst in der ausländischen Presse, die sich normalerweise nicht besonders interessiert für das, was die kleine Schweiz so treibt, plötzlich für Aufsehen gesorgt hat. Und dann eben diese Begriffe Oligarchendiplomatie, Goldbarrendiplomatie und so weiter geprägt hat. Wie außergewöhnlich, wie in Anführungsstrichen kreativ, originell, was auch immer man als Begriff nehmen möchte, war dieser Schritt, diese Taktik tatsächlich, dass man Wirtschaftsführer zum Präsidenten schickt und diese instruiert, welche Geschenklein sie mitbringen, Goldbarren, Rolex etc. Wie außergewöhnlich war das tatsächlich?
Es ist sehr außergewöhnlich, war das nicht. Also das passiert ja sehr oft. Wir haben ja jetzt gerade Ende Dezember gab es ja diese verschiedenen Pharma-Deals zwischen dem Weißen Haus und für diese Medicine Price Caps. Und da gab es ja auch zum Beispiel ein Foto mit dem CEO von Novartis und so weiter. Die treffen ja auch den Präsidenten. Und Trump umgibt sich die ganze Zeit mit CEOs. Also, dass er diese Leute trifft, ist nicht außergewöhnlich. Dass die Schweiz so etwas macht, ist auch nicht außergewöhnlich. Die Frage, also für mich, ich glaube, es gibt so zwei Fragen. Das eine ist, war es nötig, dass das so publik wird, also so mit dieser Foto, die dann überall zirkuliert und so weiter und so fort. Also das hat der Sache wahrscheinlich innenpolitisch in der Schweiz nicht geholfen. Und der zweite Punkt ist, wäre es möglich gewesen, diese 39% runterzubekommen ohne das? Ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, man hat ja lange probiert und man ist einfach nicht an ihn herangekommen. Also hier muss man ganz klar sagen, dieses Treffen, das war ja auch kein spontanes Treffen, es war lange geplant. Das waren Leute, gewisse, also viele nicht, aber zum Beispiel dieser Rupert, der kennt Trump schon seit über 30 Jahren. Also das sind nicht Sachen, die kann man einfach so aus dem Guts haben. Da kann man nicht so einfach sagen, ah, ich bin jetzt ein Schweizer Milliardär und ich will jetzt Trump treffen und das funktioniert. Also man muss eine Konstellation schaffen, man muss einen Zeitpunkt haben. Das war schon eine schwierige Mission, die dann am Ende positiv herausgekommen ist. Jetzt ohne zu sagen, ob das jetzt also das Ziel wurde erreicht. Und das ist gut.
Du hast selbst in den Medien darüber gesprochen, dass, dass die Art der Zielerreichung und das, was erreicht wurde, durchaus schlecht geredet wurde in der Schweizer Politik, in den Schweizer Medien. Wie erklärst du dir die Reaktion? Also du hast schon erwähnt, eben, dass es so publik wurde, das Personal, die Art der Inszenierung, das ist nachvollziehbar, dass das viele vor den Kopf stößt. Aber was das Erreichte an sich angeht, wie erklärst du dir da, dass da auch Unzufriedenheit herrscht?
Ja, ich glaube, es ist eine Vermischung aus, es gibt viele Leute, die verstehen die Sachen einfach nicht. Sie können es nicht einordnen. Und zudem zähle ich auch viele Journalisten. Und ich habe ja viel mit Journalisten zu tun jetzt seit einiger Zeit. Die können es nicht einordnen. Und das Zweite ist, ich glaube schon, dass für viele ist Trump einfach eine schreckliche Figur. Also das heißt, alles, was er macht, kann nur schlecht sein und kann nur negativ sein. Und da ist man vielleicht auch aus Enttäuschung oder anderen Gründen, geht man viel härter ins Gericht als mit anderen Präsidenten, die immer schön elegant dort stehen und anständig sprechen und so. Also man findet Trump und mit dem eben auch alles, was er macht, einfach appalling, unabhängig davon, ob man es bei einem anderen Land überhaupt bemerken würde. Also es gibt einfach so, das ist nicht etwas Ungewöhnliches. Ich glaube, es gibt auch viele Leute in der Schweiz, die haben das mit der EU. Alles, was die EU macht, ist einfach per Definition schlecht. Es gibt nichts, dass die EU macht, das gut ist, oder? Und bei Trump gibt es das irgendwie auch, Leute, die das finden. Mhm. Der erste Teil, wo ich gesagt habe, dass man es nicht einschätzen kann, ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit der Transparenz ab. Oder wir haben jetzt das Joint Statement. Wenn man das richtig liest, hat es ja sehr wenig drin, das sind alles Intentions, es hat sehr wenig drin, was verbindlich ist. Und um auf diese 15% runterzukommen, hat die Schweiz ja sehr wenig machen müssen. Also Handelsgewichte sind sogar nur 6,4%, okay, für andere ist es immer noch 15 oder mehr, aber sehr wenig machen müssen. Wir haben Fleischquoten bekommen, die sind weniger als 1% des schweizerischen Importes. Oder 500 Tonnen Beef, 1000 Tonnen Bison, 1500 Tonnen Geflügel. Das war eine lustige Episode, der von der brasilianischen Botschaft hat gesagt, er hat gefragt, ob diese Zahl richtig sei mit 1500 Tonnen. Da habe ich gefragt, warum hat er gesagt, ja, weil sie exportierten alleine Brasilien über 50.000 Tonnen Bullefleisch in die Schweiz. Also er hat eigentlich gemeint, das sei irgendwie falsche Zahlen. Aber nein, die Schweiz hat einfach so gut verhandelt, dass sie, nein, aber und das Bullefleisch, das reinkommt, das ist ja nur das gesetzlich zulässig ist. Ergo kein Chlorhühnchen. Also Chlorhühnchen bleiben bis auf Weiteres, ohne dass man das Gesetz ändert, verboten in der Schweiz. Also Fleischquote sehr tief. Dann Marktzugang für nicht sensitive Agrargüter, das heißt alles, was wir hier selbst nicht produzieren, was aus Schweizer Konsumentensicht ja auch sehr viel Sinn macht, weil warum sollte ich als Schweizer Konsument mehr Zölle zahlen, also Zölle zahlen auf und den Staat mit dem finanzieren für etwas, das nicht mal eine heimische Wirtschaft schützt.
Ja.
And that's it. Also wir haben wirklich nur, also Meeresfrüchte und Fisch, nicht sensitive Agrargüter und diese Fleisch Quote. Und für das sind wir jetzt auf Handelsgewichte gemäß gewissen Zeitungen im tiefsten Zollsatz weltweit.
Da ist aber noch die Angst vor dem Cybertruck.
Genau. Eben, jetzt kommt der ganze zweite Teil. Vielleicht ist das der Übergang zu, wo stehen wir denn eigentlich jetzt? Ja, jetzt müssen wir halt, das ist natürlich herausfordernd, in den nächsten 3 Monaten bis Ende März mit den Amerikanern verhandeln, um einen Handelsdeal zu schließen. Und dort werden halt viele von diesen Themen aufgegriffen werden. Eines der Themen ist der Cybertruck, obwohl ich mich dort relativ sicher fühle. Einfach auch, weil die EU den auch akzeptieren müsste. Und ich bin nicht sicher, ob das passieren wird, weil ich auch nicht sicher bin, ob das die Schweiz machen wird. Also es gibt viele Bereiche, wie so schön heißt, die werden nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden. Aber jetzt kommen die herausfordernden Zeiten, weil jetzt muss man ein Paket schnüren, das mehrheitsfähig ist im Schweizer Parlament. Und das will nicht einfach sein. Also ich habe mir mal eine Liste gemacht, von den Themen, die ich glaube, die sind relativ, die werden diskutiert werden. Also eben Sanktionen, das ist natürlich etwas, was ich glaube, verläuft im Moment. Ich war auch zuständig dafür, gut mit den Amerikanern. Und dort steht Strengthen Existing Corporation. Ich bezweifle jetzt, dass man dort zu stark, es gab ja kürzlich erst gerade ein MOU zwischen dem SIF, dem SECO und dem OFAC, also der amerikanischen Sanktionsbehörde. Also das ist mal eigentlich, dann Chlorhühnchen habe ich eben ausgeführt. Cybertruck steht auch, intends to work to facilitate recognition. Müssen wir auch schauen. Digitalsteuer, was auch viel in den Medien war. Im Moment ist das die Haltung des Bundesrates und auch des Parlaments, dass die Schweiz keine Digitalsteuer möchte. Und dann haben wir Medical Devices. Das war ein Schweiz, das war die Motion Müller, das war eine Schweizer, das ist ein Schweizer Interesse, dass wir auch US FDA-approved medical devices in der Schweiz einführen können. Und der Rest war ja so mehr dann positiv. High levels of environmental protection, investment screening, dass dort auch ein bisschen hinsteht, ist ja auch eine Motion Rieder, die im Schweizer Parlament ist. Das kam auch nicht vom Bundesrat. Also, wir werden sehen, aber ich sehe es nicht so schlimm.
Wo siehst du die größten Risiken für diese Verhandlungen, jenseits dessen, dass man das dem Parlament verkaufen muss?
Ja, der zweite ist natürlich jetzt der Zeitdruck. Sie wollen bis Ende März ein Reassessment der Situation. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass diese AIPA, also das Notstandsgesetz, auf welchen diese Liberation Day Zölle beruhen, das nach einem Jahr ausläuft. Das heißt, Anfang April müssen Sie entweder nochmals das Notstandsgesetz anrufen oder andere gesetzliche Grundlagen haben. Hinzu kommt natürlich noch der Supreme Court, der dieses Notstandsgesetz eben vielleicht auch annullieren wird. Das heißt, Sie haben ein Interesse daran, mit möglichst vielen Ländern irgendetwas Bilaterales abzuschließen, weil dann die gesetzliche Grundlage, angenommen, sie fällt weg, irrelevant werden würde. Und von dem her, dieser Zeitdruck verbunden mit dem, dass die Amerikaner das mit sehr vielen Ländern machen, das wird uns beschäftigen. Ich glaube, auf der Schweizer Seite sind wir bereit. Ich weiß nicht, wie bereit Sie sind und was Sie alles wollen würden.
Was sagen eure Kontakte in Washington zu den Aussichten im Supreme Court? Könnte das am Ende nicht einfach die Silver Bullet sein, die das Thema ohnehin verpuffen lässt?
Ja, also das sind zwei Punkte. Der eine Punkt ist, viele sagen, dass die Trump-Administration jedenfalls in wesentlichen Bereichen eine Niederlage erleiden wird. Auf der anderen Seite, was natürlich auch absolut klar ist, ist, dass die Trump-Administration halt andere gesetzliche Grundlagen finden werden, um diese Zölle einzuführen. Das müssen wir jetzt nicht alles durchdeklarieren. Die haben alle ihre Nachteile. Das heißt, es wird sicher schwieriger werden für die Trump-Administration, wenn der Supreme Court ihnen Unrecht gibt. Weil alle anderen gesetzlichen Grundlagen, die ich jedenfalls kenne und angeschaut habe, sind entweder sektormäßig limitiert, zeitlich limitiert, geografisch, also nur zum Beispiel für China, also für ein spezifisches Land, oder eben macht bilaterale Deals, aber auch die brauchen zum Beispiel im Fall in der Schweiz eine Zustimmung des Parlaments. Also alles herausfordernder.
Machen wir nochmal einen Blick in die Zukunft ein bisschen weiter. Was sind Entwicklungen, Ereignisse, auf die du besonders achten, wo du besonders versuchen wirst, am Puls der Zeit zu bleiben? WEF-Besuch des Präsidenten, die Wahlen, was wird dich am meisten beschäftigen?
Also das eine ist sicherlich diese Weiterführung der Verhandlungen. Ich denke auch, dass die Midterms relevant sein werden, weil wenn er beide Kammern hat,
kann er natürlich sehr viel mehr bewegen, auch zum Beispiel im Handelsbereich. Er könnte zum Beispiel auch seine Handelspolitik einfach durch den Senat und den Kongress, also ein Repräsentantenhaus, gehen lassen und dann hätte er eine gesetzliche Grundlage. Aber dafür,
das könnte er auch jetzt, aber er mag halt nicht.
Genau. Voilà, genau, deswegen, wenn, dann ist die Option weg, also Midterms. Und dann, mein Auftrag als Handelskammer ist natürlich auch das Wirtschaften zwischen den beiden Ländern. Und ich glaube schon im Moment, dass die USA ein sehr wichtiges Land bleiben wird, wirtschaftlich für amerikanische Firmen, aber auch für Schweizer Firmen, einfach weil sie sind Bürokratie abbauen, sie haben die Steuern gesenkt, sie haben sehr tiefe Energiepreise, sie investieren unglaublich viel in Zukunftstechnologien, sei es Robotik, Verteidigung, künstliche Intelligenz, eben all diese Data Centers, all diese Small Nuclear Reactors. Im Moment gibt es grundsätzlich China und die USA, die wirklich Innovation und höhere Produktivität vorantreiben. Und deswegen glaube ich, ist für mich wahnsinnig wichtig auch zu schauen, dass Schweizer Firmen an dem teilhaben können und dass die erfolgreichen amerikanischen Firmen halt auch einen Footprint in der Schweiz zu haben werden oder versuchen zu haben. Und ja, wie ich das am Anfang auch gesagt habe, oder? Die USA sind unser wichtigster Exportmarkt bilateral, mit Abstand der größte Investor in der Schweiz, der größte auch Empfänger von schweizerischen Direktinvestitionen. Also wir haben eine Studie gemacht, dass Schweizer Firmen, die in den USA ein Exposure haben, sei es durch Exporte oder Investitionen, zwischen 4% und 8% höhere EBITDA-Zahlen haben. Also die USA sind eminent wichtig für unser Schweizer Wohlergehen. Deswegen bin ich sehr stark auch an dem Ganzen interessiert.
Und ich denke, verhalten optimistisch, wenn ich das alles richtig deute, oder?
Genau, ich könnte es nicht besser sagen. Verhalten optimistisch, also nicht optimistisch, aber verhalten optimistisch. Genau, richtig.
Raoul, du hast ein tolles Netzwerk in den ganzen USA. Du bekommst deine Informationen sehr direkt, immer auch ungefiltert. Dieses Privileg haben wir nicht alle. Unseren Hörerinnen und Hörern, was empfiehlst du, um wirklich sich gut über die USA, die Ereignisse dort und gerade auch die wirtschaftlichen Entwicklungen zu informieren? Welche Quellen sind uns allen zugänglich, die du besonders empfiehlst, die vielleicht noch nicht alle auf dem Radar oder als App installiert haben?
Ja, also zusätzlich zu persönlichen Kontakten sind meine beiden Hauptquellen dann einerseits Newsletters von Anwaltskanzleien, Lobbyfirmen, also so Public Affairs, von denen gibt es hunderte, aber dass man für bestimmte Gebiete, das hilft mir sehr.
Gibt es da gerade Tipps, die du hast, wenn man jetzt einen vielleicht mal abonnieren möchte?
Gerade zum Beispiel Axios beispielsweise ist sehr interessant. Ich finde zum Beispiel auch Politico, die haben meistens ziemlich gute Insights. Es gibt einige, die haben schon mehr Wissen als anders. Also zum Beispiel eben im Steuerbereich ist es die Tax Foundation, die sehr, sehr gut sind. Und ich spreche halt auch viel mit diesen Leuten, gerade von den Anwaltskanzleien beispielsweise. Und von denen gibt es ja viele, Arnold & Porter und so weiter. Und das Zweite, was du sicherlich auch machst, sind halt einfach Podcasts. Also sei es ein Lex Friedman und all die anderen. Und da entdecke ich immer wieder neue Sachen. Und ich höre ein bisschen und finde, ja, ist das spannend? Ja, nein. Und dann höre ich weiter. Und gewisse höre ich über eine gewisse Zeit lang, höre dann auf. Abgesehen von den traditionellen, oder? Also was ich schon jeden Tag höre, ist zum Beispiel Wall Street Journal. Ich höre jeden Tag, ja, also ebenso wie du wahrscheinlich auch. Ich höre Politico meistens und dann natürlich so Economist und so weiter. Aber zum Beispiel Wall Street Journal finde ich gut, weil die sind, ich möchte mich bei dir nicht zu fest aus dem Fenster nehmen mit konservativ oder nicht, aber sie sind vielleicht schon konservativ-republikanisch, aber sie sind überhaupt nicht Trump-Unterstützer und das finde ich eigentlich auch eine spannende Perspektive, auch wenn ich nicht immer mit allem einverstanden bin, aber es ist spannend.
Das würde ich unterschreiben. Sie sind konservativ-libertär oft, nicht trumpistisch. Aber das finden wir doch ein gutes Schlusswort, dass Podcast das Medium schlechthin sind, um sich zu informieren über die USA und manchmal eben auch bei Grüezi Amerika. Herzlichen Dank, Rahul, dass du dir Zeit für uns genommen hast und herzlichen Dank an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Und damit heißt's auf Wiederlose.
Danke, merci für die Einladung. Merci.
Grüezi Amerika. Views from the Sister Republic. A University of St. Gallen podcast by Claudia Brühwiler.